Möchte euch von dieser Stelle aus grüßen. Und wir sind ja jetzt, wie schon erwähnt, am letzten Gottesdienst dieses Jahres angekommen. Ja, da an so einem Tag, an so einem letzten Gottesdienst, bietet es sich natürlich an, auch zurückzublicken, was ist geschehen in diesem Jahr und so weiter. Ich möchte ein kleiner Gedanke dazu auch weitergeben, aber wir wollen auch nach vorne blicken. Es ist wichtig, dass wir nach vorne blicken, dass wir ja mit Gottes Hilfe die Zukunft bewältigen können. Und das verspricht uns der Herr, er wird bei uns sein, alle Tage, bis an der Weltende. Ich möchte beten nochmals, ich lese das Wort, das wir heute so in den Raum stellen, und dann möchte ich nochmal kurz beten und dann beginnen wir. So, der Text, den wir heute haben, ist Lukas 6, Vers 36. Das ist nur ein kleiner Vers. Und da heißt es: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, du hast uns empfohlen, barmherzig zu sein. Und Herr Jesus, wir bitten dich, lass uns verstehen und erkennen, was Barmherzigkeit bedeutet. Und wir bitten auch darum, dass du in unserem Leben Barmherzigkeit, ja, schenkst, dass dies dass zur Wirkung kommt und dass wir ja von dir berührt sind, auch im Alltag, aber auch heute. Berühre du uns durch deinen Geist. Wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen. Amen. So, ja, ich möchte beginnen, wie gesagt, so die Gedanken zum Jahresende sind natürlich Zeit, Bilanz zu ziehen, Rückschau zu halten. Was hat sich in dem vergangenen Jahr alles ereignet? Was habe ich erreicht? Was habe ich nicht erreicht? Was hätte ich gern erreicht? Ja, was ist mir gelungen oder was ist mir nicht gelungen? Solche Fragen kann man sich stellen. Aber ich möchte nicht bei diesen Fragen stehen bleiben. Ich möchte nach vorne schauen und einfach erkennen, bald sind wir im neuen Jahr angekommen. Zeit, eventuell Vorsätze zu fassen oder auch keine Vorsätze zu fassen. So, das Übliche ist, ja, man fasst sich vielleicht Vorsätze, aber weil das oft bei vielen diese Vorsätze nicht allzu viel genützt haben, man hat sie nicht erreicht, warum machen wir uns dann Vorsätze? Ich glaube, das Wort Gottes hat einen besseren Vorschlag, was wir tun können. Und zwar dieser Vers, diese Aussage, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So, es geht um Barmherzigkeit und Barmherzigkeit hat etwas zu tun mit Beziehungen. Beziehungen zu unseren Mitmenschen, Beziehungen zu Gott. Und genau, wenn es um Beziehung geht, Gott ist ja der Gott der Liebe und Liebe braucht ein Du. Natürlich sagt auch das Gesetz, liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Kraft mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So, wir brauchen auch eine gewisse Fähigkeit, uns selber zu lieben. Wie sollen wir andere lieben, wenn wir selber uns nicht lieben können? Und wir können uns lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns seine Liebe versprochen und zugesagt. Und aus diesem Fundus an Liebe, aus diesem Zufluss göttlicher Liebe, können wir auch Liebe weitergeben. So, Barmherzigkeit. Mein erster Gedanke ist ein Rückblick ins Alte Testament, in die Zeit von Nehemia. Und zwar geht es da um die Unfähigkeit, Gott in eigener Kraft zu gefallen. Was war so die Zeit Nehemias? Nun, die Zeit Nehemias war eigentlich die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Ich lese mal Nehemia 9, Vers 17, da steht: Und sie weigerten sich, also das Volk Israel weigerte sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Was waren das für Wundertaten, die Gott getan hat? Gott hat Israel aus Ägypten befreit durch die Hand Moses und hat sie durch dieses Rote Meer, das Rote Meer geteilt, ein Wunder getan und hat sie hindurchgeführt trockenen Fußes. Ein Wunder, ein Meer geteilt, ein Wunder. Und dann hat Gott sie in der Wüste Sinai mit Manna, mit Brot, Himmelsbrot, mit Wasser und auch mit Fleisch, mit Wachteln versorgt. Ein Millionenvolk in der Wüste versorgt. Ein Wunder. So, sie dachten nicht mehr an deine Wundertaten. Manchmal ist es richtig, zurückzuschauen, dran zu denken, was Gott in unserem Leben schon an Wundern vollbracht hat, an Dingen, die normalerweise nicht geschehen wären, ohne Gottes Eingreifen. Was haben sie getan? Sie haben nicht an die Wunder Gottes gedacht, sondern sie verhärteten ihren Nacken und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Das war ihr Ziel, ihre Idee. Nicht in dieser Wüste zu sterben, sie wollten nicht in der Wüste hungern und sterben und sonst etwas tun, sondern sie wollten zurück nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen Ägypten, wo es genug zu essen gab. Aber sie haben ausgeblendet, dass sie dort Sklaven waren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Nochmals, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und du hast sie nicht verlassen, trotz ihrer harten Nacken. Ich komme gleich darauf. So, hier wird ein Bild gezeigt von einem rebellischen Volk Gottes. Israel, das auserwählte Volk Gottes, war immer mal wieder in Rebellion gefallen zu Gott. So ein rebellisches Volk Gottes und ein barmherziger Gott. Das ist dieser Kontrast. So, die Israeliten blickten eigentlich auf eine lange Geschichte zurück, in der sie eigentlich immer wieder eigensinnig waren, hartherzig, vergesslich und rebellisch. Das sind keine lobenswerten Eigenschaften, eigensinnig, also stur, hartherzig, harte Herzen, vergesslich und rebellisch. Sie haben Dinge, das vergessen, was Gott getan hat, und sie waren in Rebellion gegen Gott. Sie wollten nicht auf das eingehen, was Gott von ihnen wollte. Irgendwann hatten sie sogar die verrückte Absicht, in ein Leben der Sklaverei, in der Gefangenschaft zurückzukehren. So eine verrückte Absicht. Wer will denn sowas? Aber das Volk Israel hat es vorgehabt. Zurück in die Sklaverei, zurück in die Knechtschaft. Gott hat sie befreit aus der Knechtschaft. Und sie wollen wieder zurück. Das ist völlig unverständlich. Aber so sind wir. Ohne Beziehung zu Gott, ohne Herzensverbindung mit Gott, ohne Führung durch den Geist Gottes. Niemand könnte es Gott verdenken, wenn er das Volk wegen seinem fehlenden Respekt und seiner mangelnden Dankbarkeit bestraft hätte. Gott hätte sie bestrafen können. Aber was lesen wir, wie Gott ist? Statt von Ärger ist er von Barmherzigkeit erfüllt. Das ist unser Gott. Statt dass er sich über Israel ärgert und zornig über sie ist, ist er voll Barmherzigkeit. Er ist voller Mitgefühl. Mitgefühl und überschüttet seine Auserwählten mit einem Meer an Liebe. Seid barmherzig, wie unser Vater barmherzig ist. Wie hätten wir reagiert? Wir hätten vielleicht gesagt, hey, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Einmal hat ja Gott Mose auf die Probe gestellt, als sie das goldene Kalb gemacht haben. Da hat Gott Mose vorgeschlagen, lass uns das Volk praktisch, ja, Gott wollte mit Mose ein neues Volk gründen. Und Mose hat gesagt, nein, nein. Was würden die umliegenden Nationen sagen? Nein. Und Gott hat darauf gehört, Gott hat darauf reagiert. Und er hat dieses Volk nicht vernichtet. Er hat es nicht fallen lassen. Vielleicht gab es in unserem Leben auch schon mal eine Situation, wo wir nicht Gott gehorcht haben, wo wir Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen haben. Und Gott hätte auch schon den Stab über uns brechen können. Das geknickte Rohr brechen, den glimmenden Dorf doch nicht wieder aufflammen lassen, sondern erlöschen lassen. Aber Gott ist barmherzig. Er ist barmherzig, ein barmherziger Vater. Ja, wir lesen, er ist voller Mitgefühl. Warum? Weil er Elohai Selichot ist. Das ist der Name, der hier verwendet wird, der hebräische Name. Elohai Selichot. Das heißt, er ist ein Gott, der gerne vergibt. Halleluja. Lob und Dank. Jesus lehrt uns im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wir sind zwar Gottes Kinder und Gott hat uns die Vollkommenheit Jesu zugerechnet, die Heiligkeit Jesu zugerechnet, die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet, die Erlösung Jesu zugerechnet. Aber in der Praxis geschehen uns immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen würden. Und wir müssen sagen, Herr, vergib uns. Vergib uns. Und wenn dann andere an sich vergehen, wenn andere auch versagen und wir betroffen sind, dann dürfen wir uns erinnern und sagen, Herr, du hast mir vergeben, ich will jetzt auch vergeben. Ich möchte auch vergeben. Amen. Ja. Ja. Er ist ein Gott, der gern vergibt. Er ist Elohai Selichot. fremdes Wort, aber das ist der Name Gottes. Elohai Selichot. Wir kennen Adonai, Elohim, Zebaot, wir kennen viele Namen. Das ist ein weiterer Name. Elohai Selichot. Ein Gott, der gerne vergibt. Halleluja. Und mit dieser Gottesperspektive, mit diesem Verständnis von Gott dürfen wir in das nächste Jahr gehen und sagen, Herr, wenn mir was passiert, ich erinnere mich daran, Elohai Selichot, Herr, du willst gerne vergeben, wenn es mir leid tut, was ich getan habe, wenn ich versagt habe, aber dich bitte, vergib mir, dann wirst du gerne vergeben. Lob und Dank. Es heißt in Psalm 103, Vers 10, er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Er hat uns nicht heimgezahlt, er hat nicht Rache geübt. Wir Menschen, wenn uns Unrecht getan wurde, wenn wir verletzt wurden, da kommen vielleicht Gedanken der Rache in unseren Herzen auf. Aber bei Gott nicht. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen und hat nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Er hat uns nicht zurückgezahlt, heimgezahlt, Rache geübt. Wenn uns Unrecht getan wurde, dann ist es die Sache des Herrn. Es heißt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir haben nicht die Aufgabe, Rache zu üben, sondern Gott wird, wenn das notwendig sein sollte, diese Rache üben. Ja, Martin Luther war ja ein Mönch und wollte Gott gefallen. Er wollte die Werke tun, die Gott gefallen, er wollte das Gesetz halten und stellt fest, ich bin immer wieder am Versagen, mein eigenes Versagen, das ist so groß, er sucht einen gnädigen Gott. Er sah in Gott den Scharfrichter, der das Versagen verurteilt. Natürlich verurteilt das Gesetz, wenn wir versagen, aber zum Glück sind wir befreit vom Gesetz durch das, dass Jesus am Kreuz das Gesetz erfüllt hat an unserer Stelle. Und im Glauben an Jesus dürfen wir befreit vom Gesetz in Liebe zu ihm leben. So, Luther sucht einen gnädigen Gott und ich glaube, manch einer in dieser Welt, der auch von Schuld geplagt wird, sucht einen gnädigen Gott, einen liebenden Gott, keinen richtenden Gott. So, wenn wir das Wort Gottes, eigentlich das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, unsere Beziehung zu unserem Mitmenschen, also unsere Beziehung zu Mitmenschen ist eigentlich ein Gradmesser für unser Verhältnis zu Gott. So wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, die Einstellung haben wir eigentlich zu Gott. So in 1. Johannes 4 heißt es, wie kannst du sagen, du liebst Gott und hasst deinen Bruder? Also du würdest deinen Bruder hart behandeln. Du wirst ihm heimzahlen, wenn er dir was angetan hat oder was auch immer. Wie können wir sagen, wir lieben Gott und hassen unseren Bruder? Das passt nicht. Die Beziehung zum Nächsten ist ein Gradmesser für unsere Beziehung zu Gott. Gottes Wesen ist Geist, Gott ist auch Liebe. Und Gott ist auch Licht. Da können wir überall Bibelstellen dafür finden. Jesus sagt, Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Und Johannes 4, 23, 24, Wer Gott anbeten will, muss in Geist und Wahrheit anbeten. Und 1. Johannes 4, einige zweimal sagt dort, schreibt Johannes, Gott ist Liebe. So, und aus diesem Wesensmerkmal Liebe fließen die Eigenschaften gnädig, barmherzig, freundlich, gütig, geduldig, langmütig. Also die Liebe ist freundlich, die Liebe ist gnädig, barmherzig und einfach geduldig und langmütig. Da geht es um unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn Gott gnädig und barmherzig ist, wenn Gott freundlich und gütig ist, man könnte auch sagen, gütig heißt, Gott ist gut und Gott will das Gute für uns. Und deshalb sollten wir auch das Gute für unseren Mitmenschen wollen. Das Beste für unseren Mitmenschen, für unseren Nächsten. Wenn Gott gnädig ist mit uns, dann sollten wir auch gnädig sein mit unserem Mitmenschen, mit unserem Nachbarn, mit unserem Arbeitskollegen, mit unserer Verwandtschaft, wer auch immer. Gnädig und barmherzig. So, was heißt denn dieses Wort barmherzig? Göttliches, barmherzig, Barmherzigkeit oder Erbarmen, das ist eigentlich dasselbe, göttliches Erbarmen. Barmherzigkeit oder barmherzig sein, diese Bedeutung von diesem Wort bedeutet von Mitgefühl bewegt werden. Von Mitgefühl bewegt sein. Das ist das Gegenteil von einem oberflächlichen Bedauern. Ja, manche bedauern, wenn was passiert ist. Aber hier bei der Barmherzigkeit geht es um Mitgefühl. Man fühlt mit jemand anderem. Übrigens, Gott hat Mitgefühl mit uns Menschen. Wenn wir Not leiden, wenn wir, als der Jüngling von Nain gestorben war, da war Jesus innerlich bewegt über diese Mutter, die nur diesen einen Sohn hatte. Eine Witwe war sie dann. Gott hat Anteil genommen, das hat ihn nicht kalt gelassen. In der griechischen Götterwelt war die Vorstellung bei den Gelehrten, Gott ist ein Gott oder die Götter müssen Götter sein ohne Gefühl, gefühllos. Das war ihre Vorstellung. Als Paulus nach Griechenland kam, da predigte er einen barmherzigen Gott. Das war eine Neuheit für die Griechen. Ein barmherziger Gott, ein mitfühlender Gott. Für sie war das ein schwacher Gott. Ein Gott, der mitfühlt, ist ein schwacher Gott, hatten sie Vorstellung. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ein Gott, der mitfühlt, wie wir fühlen. In Hebräerbrief steht, dass Jesus ein mitfühlender hoher Priester war, als er auf Erden war. Und er ist ja auch noch im Himmel. Ein mitfühlender hoher Priester, jemand, der sich einfühlt in unsere Gemütsverfassung, in unsere Emotionen, in unsere Lage, in unsere Situation. Er kann mitfühlen. Er ist von Mitgefühl bewegt. Dieses Wort im Griechischen war ursprünglich das Wort für die wichtigsten inneren Organe des menschlichen Körpers. Das heißt, die Griechen haben, bevor das Christentum dieses Wort benutzt hat, haben die Griechen dieses Wort splanchna, heißt es, die wichtigsten inneren Organe damit bezeichnet, also Herz, Lunge, Leber und die Därme. Das war die Innereien. Und wir sagen ja auch, das schlägt mir auf den Magen, da klingt es noch durch, oder das geht mir an die Nieren. Und das kommt von der Idee her, dass diese Barmherzigkeit, dieses Mitfühlen innen irgendwie in den Organen verankert ist. Ja, die Griechen dachten sogar, diese Organe seien der Sitz der Gefühle, von, vor allem auch von Zorn, Furcht und sogar Liebe. Und unser Volksmund sagt ja, Liebe geht durch den Magen. Also wir verorten irgendwie die Gefühle an Organen. Das war, ist der Volksmund, das ist nicht Wort Gottes. So dieses griechische Wort, dieser Stamm bedeutet ein Gefühl, das den Menschen bis ins tiefste Innere erschüttert. Ein Gefühl, das den Menschen bis ins tiefste Innere erschüttert. Das Gegenteil wäre, mir ist alles egal, interessiert mich nicht. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich durch die Fußgängerzone gegangen bin, hier und da in verschiedenen Städten, und dann die Leute betteln sehe, irgendwie treibt mich das dann auch um. Warum betteln die Leute? Nun, es gibt zweierlei Bettler. Es gibt Bettler, die wirklich arm sind, denen man was geben sollte. Und es gibt natürlich auch welche, die das machen, weil sie noch ein bisschen was dazu verdienen wollen. Die brauchen es dann nicht. Und es ist schwierig oft zu differenzieren, was ist jetzt dran. Wir waren einige Jahre zurück mal in Äthiopien, und es hat mich auch bewegt. Dort gibt es Heerscharen von armen Leuten. Heerscharen, also ein Haufen arme Leute in dieser Hauptstadt Addis Abeba. Ein Mann war wirklich nackt. Gut, dort ist es nicht kalt, aber er war nackt auf einer Verkehrsinsel. Ein Bettler. Es gibt hier, also es gibt auch in Deutschland arme Leute, aber keine nackten Leute, weil sie arm sind. Und die Leute haben, und die Einheimischen haben gesagt, du kannst, das hat mich auch schockiert, du kannst diesen Armen, wenn einer kommt und bettelt, kannst du ihm nichts geben, weil wenn du ihm was gibst, dann hast du eine Heerschar von Leuten, die dich umringen, die von dir was wollen, du kannst dich nicht mehr frei bewegen. Die sind wie Kletten, die hängen an dir, die ganze Meute, die ganze Masse. Und das ist schockierend, dass es so etwas gibt in dieser Welt. Und das ist, da geht es um das Thema Mitgefühl, Barmherzigkeit. Und wahrscheinlich wäre diese Welt anders, wenn diese göttliche Barmherzigkeit mehr in den Menschenherzen verankert wäre. Barmherzigkeit entstammt nicht unserem Temperament. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir können Barmherzigkeit nicht produzieren aus uns heraus oder so den Schalter umlegen, sagen, ich bin jetzt barmherzig. Natürlich können wir mit unserem Verstand entscheiden, ich gebe jetzt dem und dem was. Aber dass wir wirklich innerlich bewegt sind, also nicht nur rational irgendwas machen, sondern dass es uns im Herzen trifft, das können wir nicht machen. Das können wir nicht produzieren. Das muss Gott uns schenken. Da muss uns Gott ein Herz schenken, ein Herz des Mitleids und des Mitgefühls und des Erbarmens. So, Barmherzigkeit, das wird uns geschenkt, wenn wir in Christus bleiben. Wenn wir, ich sage nochmal, Barmherzigkeit wird uns geschenkt, wenn wir in Christus bleiben. In Christus. Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich würde sagen, Barmherzigkeit ist kein Willensakt, sondern eine Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ja, vielleicht sogar eine Frucht des Heiligen Geistes. Sie wird nicht aufgezählt bei Galater 5,22. Aber letztendlich ist es doch ein Wirken und somit auch eine Frucht, ein Ergebnis des Heiligen Geistes in unserem Leben. Jesus war innerlich bewegt über die geistliche Verlorenheit in seiner Zuhörerschaft. Wir haben das letzten Sonntag gehört, Matthäus 9, 35 bis 38. Er sah sie wie eine Herde Schafe, die ohne Hirte war, verschmachtet und belastet. Und dann sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in den Weinberg. So, Jesus war innerlich bewegt über diese Verlorenen. Aber Jesus war auch bewegt vom Hunger und von den Qualen der Menschen. Hungrige, müde Volksmenge. Als Jesus zu ihnen gepredigt hatte, und er sagt er zu deinen Jüngern, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, hey, wo sollen wir für 4000 Leute oder ein paar tausend Leute Essen herbekommen? Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Ein kleiner Junge hat sein Vesper dabei. Und Jesus sagt, lass sie da lagern. Er bringt es her. Bittet den Vater, betet über diese 5 Brote und 2 Fische, fängt an, diese Fische und die Brote aufzuteilen und gibt es seinen Jüngern, gibt es ihnen. Bricht immer wieder, gibt es ihnen. Als alle satt sind, sagt er, sammelt die übrigen Brocken ein, die Brotbrocken. Und bleiben 12 Körbe übrig. Ein Wunder. Was sagt uns das? Wir sagen manchmal, ja, was habe ich denn, was kann ich denn, wenn ich irgendwas spende, es gibt 800 Millionen Menschen in dieser Welt, die hungrig abends zu Bett gehen. Was ist es, wenn ich einem etwas gebe? Aber Gott kann das Wenige, was wir ihm geben, vermehren. Er kann es vervielfältigen. Er kann ein Wunder tun. Wir sollten nicht sagen, was ist das, was ich da habe, sondern sagen, Herr, nimm das, mach was draus. Mehr habe ich nicht, nimm du es. Und der Herr wird Großes tun. So Jesus war innerlich bewegt, wenn Menschen hungrig waren, wenn sie gequält waren, wenn sie verschmachtet waren, wenn sie erschöpft waren. Jesus ist es nicht egal. Du und ich. Jesus nimmt uns wahr, auch unsere Emotionen, was uns umtreibt, was uns beschäftigt, was wir brauchen. Und er will helfen. Nachdem die Apostel gestorben waren, ging die Gemeindearbeit weiter im Neuen Testament. Da kamen, man spricht von den Kirchenvätern, Tertullian, Eusebius, Irenäus und wie sie alle geheißen haben. Und einer dieser Kirchenväter, Eusebius, der hat Folgendes über Jesus geschrieben. Der hat ungefähr das 315 nach Christus, nach Christi Geburt geschrieben. Er beschreibt Jesus, er war wie ein ausgezeichneter Arzt, der um heilen zu können das Abstoßende genau untersucht, die Wunden behandelt und die Qualen der anderen mitempfindet. Jesus war den Leidenden gegenüber nie gleichgültig. Er verabscheute sie nicht und empfand selbst vor den schlimmsten Krankheiten keinen Ekel. Das ist nicht Wort Gottes, aber das ist, wie die ersten Christen über Jesus gedacht hatten. Über seine, er, Er war auch mitfühlend. Er empfand selbst, also er war den Leidenden gegenüber nie gleichgültig und den Qualen der anderen war er mitfühlend. Er empfand mit ihnen. Er nahm Anteil. Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe als Gläubige oder unser, das ist eigentlich biblisch und christlich. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Trauernden. Nimm Anteil an anderen. Das tut gut. Das tröstet und stärkt. Ich komme zum Schluss. Hebräerbriefschreiber, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich finde es eine sehr wichtige Bibelstelle, Hebräer 4, Vers 16, dies, wenn wir Hilfe brauchen. Lasst uns mit Freimütigkeit. Die Freimütigkeit haben wir, weil wir Elochai Selichot haben, den Gott, der gerne vergibt. Wenn uns vergeben ist, brauchen wir nicht mit Schuldgefühlen vor den Thron Gottes kommen, sondern wir dürfen mit Freimütigkeit, mit freiem Herzen hinzutreten zum Thron Gottes, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Gott will, dass wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ist das nicht ein guter Gott? Das ist doch ein guter Gott. Ich finde das wunderbar. Gott ist ein guter Gott. Preist dem Herrn. Lasst uns, ich sehe das so, lasst uns mit dieser Perspektive in das neue Jahr gehen. Es geht darum, dass wir nach vorne schauen und uns von Gottes Geist zeigen lassen, wo können wir barmherzig und gnädig sein mit anderen. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 5, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Was wir geben, was wir sehen, werden wir auch ernten. Wenn wir gnädig sind, werden wir auch Gnade empfangen. Und. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns deine Worte hinterlassen hast, dass du gesagt hast, seid barmherzig. Wie unser Vater barmherzig ist, wie euer Vater barmherzig ist, unser Vater im Himmel. Danke für den Vater im Himmel, dass wir einen Vater im Himmel haben, der ein mitfühlender Vater ist, ein guter Gott. Danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, die Herrlichkeit im Himmel verlassen hast, um Mensch zu werden. Um ein Mensch zu sein wie wir, doch ohne Sünde. Danke, dass du jetzt ein mitfühlender hoher Priester bist. Unser Menschsein, unsere Gefühlsregungen, unsere Bedürfnisse kennst und verstehst. Danke, Herr Jesus. Du bist ein guter Gott. Ein Gott, der gerne vergibt. Preis und Dank sei dir von ganzem Herzen. Amen. Wer möchte noch beten?